Willkommen beim Machergeist Podcast. Mein Name ist Remo Ruska und ich bin dein Host. In den ersten Episoden ging es um Wandel und heute um das Verantworten und Miteinander wachsen in Orten und Firmen. Heute spreche ich mit Timo Meinhardt. Er ist ordentlicher Professor an der Handelshochschule Leipzig und Initiator des Forum Gemeinwohl. Alles Weitere erfährst du im Gespräch selbst. Auch wie wir uns kennengelernt haben. Audio ab.
Ja, lieber Timo Meinhardt, freut mich, dass wir uns diese Zeit nehmen, um uns auszutauschen über ja Gemeinwohl. AD habe ich gefragt und auch Ausrufezeichen, weil wir ja in speziellen Zeiten leben. Oder geht es eben auch um Werte zu erhalten und zu generieren? Ging es nicht eigentlich schon seit der Zeit meistens um das, um Werte erhalten, Werte generieren, statt sie eben einzufordern? Und über das möchte ich mit dir heute ein bisschen sprechen. Und die Hörer, die regelmäßig reinhören, wissen, mit welcher Frage ich jeweils beginne. Und das ist, ja, wer bist du, Timo Meinhardt? Ja, willkommen im Machergeist-Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Remo. Ja, die Frage, wer bin ich? Kann ich lax antworten, da flapsig, wenn ich das wüsste. Wer ich bin, ist eine ständige Entwicklungsfrage und immer wieder neu, auch mit sich selbst auszuhandeln, wer man ist, wer man sein will, woher man gekommen ist. Erstmal die Facts, Timo Meinhardt, 52 Jahre, Professor für Wirtschaftspsychologie und Führung an der Handelshochschule in Leipzig, der deutschen Schwesteruniversität, würde ich sagen, von Universität St. Gallen, an der ich sozialisiert wurde, als später in der Promotion nach der Psychologieausbildung in Jena und Oxford und mich da auch sehr verbunden fühle und heute dort noch ein Forschungszentrum leite. Und als Psychologe an Wirtschaftshochschulen ist das vielleicht auch gleich die Frage, wer bin ich eigentlich, was ich mich ständig auch frage an beiden Hochschulen, was können Psychologen zur Ökonomie sagen, beziehungsweise wie psychologisch ist Ökonomie oder wie ökonomisch ist Psychologie. Also auf die Frage, wer bin ich, würde ich antworten, Professor für Wirtschaftspsychologie, der versucht, dieses Gemeinwohldenken zu verstehen, nicht nur zu analysieren, zu verstehen und vielleicht auch mit Impulsen zu bereichern. So, vielleicht als Einstieg.
Schön, und selber, eben, wir sind alle auch noch privat unterwegs.
Ja,
auch,
oder? Ja.
Und da weben wir vielleicht dann im Gespräch etwas ein, wenn es passt. Und sonst, eben, ich finde es mega spannend, oder? Wir haben uns ja, ich glaube, es sind fast 12 Jahre her, als ich weiß nicht gar nicht mehr, ob es ein Telefon war oder ein E-Mail. Auf jeden Fall war es dieser Brown Bag Lunch an diesem eben Forschungszentrum für Führung und Werte in der Gesellschaft, glaube ich, oder?
An der Universität in St. Gallen.
Genau. Ja, vielleicht gehen wir kurz dorthin zurück. Und was ist davon noch geblieben für dich? Was hat dich dazu mal an mir, was ich gemacht habe, interessiert? Und was ich darum, ich weiß nicht, ob was davon noch präsent ist.
Ja, ich erinnere mich sehr gut. In meiner Zeit damals war ich dort Habilitant und dann Assistant Professor. Das war die Zeit der eigenen formativen Qualifizierungsabschlusswelt, bevor es dann ins Professorenleben ging. Und ich erinnere mich noch sehr gut an unser erstes Treffen. Du warst anders als viele andere und hast Denkweisen gebracht, die so erfrischend, erhellend und auch manchmal provokativ waren, dass ich gedacht habe, okay, mit dem muss man reden, das ist interessant. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und das Thema selbst hat sich ja weiterentwickelt. Wir beide haben uns sicher auch weiterentwickelt. Aber auch heute diskutiert sich Gemeinwohl anders, als es vor 10 Jahren sich diskutiert hat. Kommen wir vielleicht später noch dazu, was sich da auch vielleicht geändert hat. Aber das war so der Ausgangspunkt, vor mehr als 10 Jahren, mehr als einer Dekade, über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Und ja, du hast mich fasziniert, weil du eben anders auf die Dinge geguckt hast als viele andere. Und das fand ich sehr erfrischend. Und deshalb freue ich mich auch auf unser Gespräch jetzt. Mal gucken, wo uns das hinführt.
Ja, also wenn ich jetzt so darauf reagiere, oder, dann was würdest du dann sagen, was ich anders gesehen habe und was war daran erfrischend, bevor ich es in meinen Worten sage?
Das war zum einen garantiert so dieses, würde ich sagen, fast freche Infragestellen von universitären Weisheiten, die dem Lehrbuch vielleicht entsprechen, aber nicht dem Leben genügen. Was mich immer schon interessiert hat, das betraf auch dich, nicht nur dich, aber auch andere, weil diese Kopplung, was ist im Alltag machbar oder was kann die Wissenschaft überhaupt im Alltag sagen, mich lange bewegt und die Abkopplung zwischen Lebenswirklichkeit und Wissenschaftswirklichkeit echt ein Thema ist. Und da warst du jemand, der auch sehr früh schon das Gemeinwohldenken positiv aufgenommen hat, den Gemeinwohlatlas, und mich da auch herausgefordert hast. Und das fand ich gut, anregend, weil damals, und das hat sich, glaube ich, vielleicht auch noch bei uns beiden verstärkt, diese Überlegung, es hängt sehr stark von der Entwicklungsposition ab, in der man sich als Mensch befindet. Und man sollte auch akzeptieren, dass andere anders denken und das andere Denken eben immer auch in den Kontext gesetzt werden muss, wo kommt die Person her, gedanklich, welche Lebensphase sagt sie das, sagt sie mit dem, was sie über andere sagt, nicht mehr über sich selbst. Und das hast du von Anfang an auch immer wieder auch betont, so in meiner Erinnerung. Das sagt man auch in der Wissenschaft, aber so wie du es gesagt hast, war das eben doch in dem Kontext, wie soll ich sagen, anregend, und dann haben wir uns einfach auch menschlich gut verstanden. Darf man nicht vergessen. Also man kann Gedanken austauschen, aber wenn man sich nicht leiden kann, ist es auch schwierig, und es hat halt beides gepasst.
Ja, danke. Also eben, es war eine Zeit, in der ich eben in der Medienbeobachtung und auch ein bisschen Marktforschung gemacht habe. Und eben von da so auch auf Konzerne geblickt habe und versucht habe, irgendwie diese teilweise Sinnlosigkeit, oder die auch in solchen Organisationen abläuft, wobei Sinn ja ein schwieriges Konstrukt ist, wie ich heute weiß, in diesem Kontext zumindest. Es hat ja viel mehr mit dem subjektiven Empfinden zu tun, als mit, also da auch wieder, oder? Prägung, Projektion, also ich projizierte dazu mal sehr viel auf große Marken. Ja, die sollen doch sein und sollen was auch immer sein, oder?
Ja,
und,
ja.
Und das würde ich heute anders formulieren, oder? Aber eben auch da, ich glaube eben, wie du sagst, es ist auch eine Frage der Entwicklung und also auch oder fast nur zu einem großen Teil auch. Ja, also das ist so diese Zeit gewesen. Und um hier den Bogen auch ein bisschen zu machen, zu wie du Gemeinwohl siehst, und dann gibt es ja diese, ich sage jetzt dem, aktivistische Art, darauf zu schauen. Also Stichwort Gemeinwohlökonomie. Und ich bin dann in der Folge in diese Bubble reingerutscht. Habe diese postmoderne Welt gesurft, und die hat Spaß gemacht am Anfang, weil sie eben zu diesen Sinnkrisen und Sinnfragen, die ich dazu mal gestellt habe, einfache Antworten hatten. Und ich habe mich, und ganz wichtig, und nicht aber, stets daran erinnert, was wir ausgetauscht haben. Dass es eben nicht, dass es einfache Antworten sind, immer, die sind einfach zu finden. Einfache Antworten sind einfach zu finden. Ja, sind sie, oder? Und da ist mir für mich, glaube ich, auch spannend, oder? Auch um dieses Zitat, das ich von dir habe, Gemeinwohl ist, wenn ich gemein bin und mich wohl dabei fühle, oder? Finde ich einen wunderbaren Satz, oder? Weil er so wunderbar zweideutig ist. Jetzt habe ich so ein bisschen Sachen aufgetan, oder verschiedene Räume aufgetan, oder dieses Zitat, aber es hat eben auch viel mit diesem aktivistischen oder eben gegenüber wissenschaftlichen Betrachtung von Gemeinwohl zu tun. Und würde jetzt dir den Ball rüberspielen, dass du vielleicht beim einen oder beim anderen beginnst. Ja,
ja, sehr gern. Du hast diesen Einsatz zitiert, ich bin gemein und fühle mich wohl dabei, mit dem ich gelegentlich auch heute noch Vorträge beginne oder ende und dann an der Reaktion des Publikums merke, wie die Doppeldeutigkeit ankommt, die du schon erwähnt hast, oder eben nicht ankommt. Weil wenn man den Satz in seiner Doppeldeutigkeit auseinandernimmt, bleibt einem ja dann auch das Lachen im Halse stecken, weil die oberste Ebene klingt so, ich bin böse und bin egoistisch und bin eben gemein, so. Und da geht es mir gut, weil ich meine egoistischen Interessen durchsetze. Oder wenn man die zweite Bedeutungsebene einführt, dann fällt manchen doch im Publikum die Kinnlade runter, die das eben auch bedeutet, was eben auch bedeutet, gemein sein, sich als Teil eines größeren Ganzen fühlen, nicht auch oben über andere, sondern Teil von, also gemein mit anderen, sich gemein machen, nicht nur davon herablassen, aber Teil sein. Und dann entsteht das Wohl. Und diese zweite Bedeutungsebene, die im Publikum dann auch als Groschen fällt oder als Rappen fällt und klar macht, hoppla, jetzt habe ich über eine Sache gelacht und hätte vielleicht gar nicht darüber schmunzeln oder lachen sollen, und dann löse ich das auf und sage, beide Bedeutungsebenen sind okay. Weil der Mensch steht da, wo er steht, und wichtig ist mir, dass man beide sieht. Und in manchen Phasen des Lebens tritt ein egoistisches und ein anderes altruistisches Motiv nach vorn. Und der Mensch, wenn man sich so überhaupt erheben darf, solche großen Sätze zu formulieren, hat eben beide Seiten und kann nie in eine Richtung trainiert, erzogen, verändert werden, sondern man muss mit dem ganzen Menschen rechnen, der eben sowohl diese gemeinen, egoistischen oder auch bösen Motive hat und gleichzeitig eben auch, und dieses auch und nicht entweder oder, ist mir sehr, sehr wichtig. Und das spüre ich eben auch in den Diskussionen in den letzten 10 Jahren, hat sich da eine Welle aufgebaut, die ich doch so versuche einzuordnen, von einem individualistischen zu einem kollektivistischen, von einem individuellen zu einem Wir-Gefühl, doch stärkere Sympathie in Richtung einer Gruppenorientierung, eines Gemeinwohldenkens, was das Spiel verändert hat. Damals ging es darum, in St. Gallen, an der Universität, in den Diskussionen, in den Schriften, die Idee des Gemeinwohls überhaupt wieder lebendig zu machen, mit dem Management zu verknüpfen, mit der Psychologie zu verknüpfen, nicht allein den Philosophen oder Juristen zu überlassen, sondern gängig zu machen für betriebliche Abläufe, für Unternehmensbetrachtungen, für Unternehmensanalysen, für Führungskräfte und. Und heute habe ich den Eindruck, geht es eher darum, den Gemeinwohlbegriff vor sich selbst zu schützen, dass aus einem Ich nicht ein übertriebenes Wir wird. Ob das nur nationalistische Tendenzen sind, Rückzug auf Romantisches in der Vergangenheit, sondern eben ein Gemeinwohl, was sich in Herausforderungen stellt, ohne zu wohlig zu sein, weil es eben nicht bedeutet Harmonie um jeden Preis. Und Gemeinwohl ist nicht der Sand in den Augen der Menschen, der ihnen einträufelt, wird schon alles gut, sondern Gemeinwohl ist die Aufgabe, sich einzubringen, um am Ende etwas für sich und die Gemeinschaft zu erzielen. Und das ist mir wichtig, diese Balance zu halten zwischen Ich und Wir, weil in jedem Ich ist auch ein Wir angesiedelt. Es gibt kein Wir ohne Ich, also keine starken Persönlichkeiten ohne einen Gemeinwohl-Kontext, der sie erblühen lässt. Flourish in Community ist eine der definitorischen Abgrenzungen. Und gleichzeitig ist eben auch das Gemeinwesen auf starke Persönlichkeiten angewiesen, die reif und verantwortungsvoll versuchen, mit gesundem Menschenverstand, mit Common Sense, da, wo eben Werte nicht zusammenpassen, doch Wege zu finden, die verträglich sind, die vernünftig sind, bewusst diesen Begriff der Vernunft, vielleicht kommen wir auf den später noch zurück, und da auch Wege gehen, das Gemeinwohl zu erhalten, zu stärken, ohne dabei naiv zu werden. Das hat sich verändert. Es geht heute nicht mehr um das Ob Gemeinwohl, sondern Wie. Die Diskussion mit Führungskräften, ob nun Klimawandel oder AI oder große geopolitische Veränderungen. Die Gemeinwohlfrage muss man nicht mehr erstmal mit an den Tisch setzen. Sie sitzt mit am Tisch. Gemeinwohl geht uns alle an. Gemeinwohl,
weil auch die Risiken, oder? Also die Risiken, oder?
Und das
kommen auch das kommen immer mehr von da, oder?
Und heute, ob nun SDGs oder ESG oder Social Impact, so viele Begrifflichkeiten, in denen die Gemeinwohl-Denkweise zum Vorschein kommt. Also vor 10 Jahren ging es mehr um das Ob. Ich erinnere mich noch an einen Artikel in der NZZ über das Gemeinwohl und unternehmerische Ausrichtung, und darunter auf derselben Seite, ein Artikel, den ich mit meinem Doktorvater Peter Gommes gemeinsam befasst habe, auf derselben Seite war ein Gegenartikel mit der Überschrift, die Suche nach dem Gemeinwohl führt Unternehmen in die Irre. Ich weiß nicht, ob die NZZ, vielleicht wird sich das heute auch nochmal so abdrucken, die Gegenartikel. Die Diskussion ist längst weiter. Die Frage ist, wie implementiert man? Wie kann man sich daran orientieren? Wie kann ich als Mensch dahin wachsen? Und da hat sich das verändert. Und ich vermute, in 10 Jahren kommen wieder andere Fragen. Der Gemeinwohlorientierung nach vorn im Moment ist es eben die Frage, nicht zu viel wir, das Ich nicht vergessen. Und da hat der Satz, das war die Ausgangsfrage von dir, Ich bin gemein und fühle mich wohl dabei, eben einige Momente, bei denen man schmunzeln darf und einige Momente, bei denen einem das Lachen im Halse stecken bleibt.
Ich glaube, du hast vorher etwas Schönes gesagt, also das Flourishing in Community. Und das Spannende auch hier wieder, oder? Das ist auch für mich auch wieder zwei Deutungen, oder? Ich kann mit einer gewissen Reife als Mensch auch, wenn ich diesen Satz sage, Flourishing in Community, kann ich sagen, ja, gemeinsam wachsen. Kann ich ja auch so verstehen.
Ja.
Und es ist aber ganz etwas anderes, oder? Es ist eine ganz andere Qualität, die entsteht von Community, wenn ich das Flourishing auch als ich verstehe, meine Verantwortung zu mich zu entfalten. Und das finde ich ein, glaub das, also wenn wir jetzt Gemeinwohl so ein bisschen auseinandernehmen, was gehört dazu, was nicht, oder eben was gehört überhaupt etwas nicht dazu, oder? Kommt mir für mich das, habe ich gesagt, sehr spannend, das muss ich da nachhaken. Ja, was macht das mit dir, wenn ich das so sage?
Das lässt gerade den Begriff der Subsidiarität in meinem Kopf wieder hervorscheinen. Gemeinwohl heißt eben nicht Volksbeglückung oder heißt nicht, man nimmt die Verantwortung für die Entwicklung des Einzelnen, dem Einzelnen ab, sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, dass alles immer gesichert ist, sondern heißt Subsidiaritätsprinzip nach dem Motto, wer kann, der muss, wer kann, der soll, so, dass der Einzelne seine Freiheit wahrnimmt, die Möglichkeiten dafür bekommt, aber doch auch für sich selbst verantwortlich ist, die Freiheit auch zu ergreifen. Das wird heute gern vergessen, aus welchen Gründen auch immer, ist Gemeinwohl eben nicht von der Wiege bis zur Bahre, vom Cradle to Grave, das ist es eben nicht, sondern es ist die Aufforderung, mach was aus deinem Leben, raus, entwickle dich und hier hast du Rahmenbedingungen und dann hast du auch eine Verantwortung, dich dort verantwortlich zu verhalten. Und da ist der Gemeinwohlbegriff eben anders als Nachhaltigkeit, als der Begriff der Verantwortung selbst, einer, der diese Fragen erstmal im Abstrakten, Philosophischen, aber dann auch sehr konkret übersetzen lässt und obwohl man ihm vorwerfen kann, er sei ein sehr abgehobener Begriff und erstmal leere Hülle, die man doch füllen muss, doch einen Punkt an der Stelle setzt, wo eine Sehnsucht zu bestehen scheint, dass man bei allem Trennenden das Verbindende sieht. Dass man bei allem Autonomiestreben, allem Streben nach Singularitäten doch Abhängigkeiten erkennt. Man könnte also anders formulieren, Gemeinwohl ist der Versuch, das Verhältnis von Autonomie und Abhängigkeit immer wieder neu, wie der Entwicklungsstufe eines Menschen zur Sprache zu bringen, ist insofern auch ein Versprechen. Mit Gemeinwohl geht es besser, das ist ja die Grundidee, geht es uns allen besser, geht es der Gesellschaft besser. Und da spüre ich schon unterschiedliche Projektionen, was mit dem Begriff verbunden wird. Die einen aktivistische, die anderen politisieren es eher. Und mein Forschungsteam und ich, wir versuchen das mit Empirie, mit Studien zu unterlegen, welche Effekte in Teams, in Unternehmen, auch in der Gesellschaft nachweisbar sind, wenn man Gemeinwohlorientierung lebt, um so auch ein Stück runterzukommen von diesen sehr normativ abgehobenen Diskussionen pro oder contra Gemeinwohl, sondern das im Alltag zu suchen, das Gemeinwohl zu finden, ob nun bei Startups, bei Führungskräften, bei Institutionen generell, von Kirche bis Fußballclub. Damit beschäftigen wir uns ja unter anderem mit dem Gemeinwohlatlas, vermessen wir das Gemeinwohl. Manche mögen sagen, es ist vermessen, das Gemeinwohl zu vermessen. Und dann kommen wir und haben Datenzahlen und dann kann man darüber streiten. Das ist auch für mich gute Wissenschaft, darüber mit Argumenten sich auszutauschen und wegzukommen von dem Gedanken, dass das Gemeinwohl so eine, wie soll ich sagen, unnütze Kategorie ist, die auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Nein, umgekehrt ist ein Stehaufmännchen der Geschichte. Die Traditionen reichen bei uns in Europa zurück von Aristoteles bis eben in die religiösen Diskurse, der katholischen Kirche insbesondere vielleicht, aber auch im säkularen, in der philosophischen Richtung. Und offenbar brauchen wir auch einen Begriff, um in einem sozialen System, sei es eine Familie, sei es eine gesellschaftliche, sei es eine städtische Gemeinschaft, wie auch immer, Dinge zu thematisieren, die uns alle angehen. Deshalb auch der Begriff Gemeinwohl geht uns alle an.
Vielleicht da mal einweben. Ich habe gerade da dieses Flourish und Community noch weiter, so ein paar Bilder, aber die möchte ich nachher einweben. vielleicht jetzt gerade, du hast den Gemeinwohlatlas erwähnt, der hatte ja dazu mal, wurde er, als wir uns das erste Mal gesehen und kennengelernt haben, war er gerade in der Geburtsstunde. Und im Pfalzkeller wurde er dann die erste Ausgabe feierlich eingeweiht. So. Was steckt dahinter? Oder du hast die Basis, um eben Gemeinwohl, dass man eben die einen meinen, man kann es nicht vermessen und eben ihr habt das seither bewiesen, dass das eben geht, oder? Ja, was ist denn die Grundlage? Und die finde ich eben sehr spannend, oder? So mit Alter, oder diese psychologische Grundlage. Warum hast du dazu mal gesagt, ja, natürlich der psychologische Hintergrund ist ein Grund wahrscheinlich, aber was war der Grund, dass du gesagt hast, ja, ich muss ja bei wie der Mensch geprägt ist und auch projiziert und so diese Fragen einweben, um dann und etwas zu finden, das man eben auch messen kann. Ja, in der Kürze, sage ich mal, oder könnte man jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber machen. Aber wenn du sagst, in der Kürze, warum sind diese Kriterien, die du heute hast im Atlas oder die ihr habt im Atlas, warum sind die drin und nicht andere zum Beispiel so?
Ja, also wir haben lange gesucht und jetzige bedürfnistheoretische Begründung erschien uns die beste, geeignetste. Man kann andere Formen wählen, wir haben die gewählt, haben das auch versucht mit Fragebögen entsprechend zu validieren. Und mich hat damals diese Einteilung angesprochen, weil sie einen Weg aufgezeigt hat, wie man eine individuelle Mikro mit einer vielleicht kollektiven Makroebene so verbinden kann. Raus aus dem soziologischen Begriffs hin und her der institutionellen, sozialen Erklärungen hin zu einer Verbindung, Anbindung an psychische Prozesse. Und deshalb psychosoziale Prozesse, und deshalb ist auch unsere Theorie, glaube ich, interessant, auch unter der Kritik, dass wir psychologisieren, aber dazu stehe ich sehr, weil das, glaube ich, der Mikro-Makro-Link eine fehlende Verbindung ist, die man oft in soziologischen Diskursen findet. Und deshalb soziologische Diskurse oft abgehoben erscheinen. Die Verbindung von Psychologie und Soziologie über Sozialpsychologie eben auch Erklärungen braucht, die am Menschen ansetzen. Und das war mir ganz wichtig. Und da schien die Einteilung nach Selbstwerterhalt, Bindungsmotiv, Lust und Unlust, beziehungsweise auch Orientierung und Kontrolle eine, die auf einer gewissen Metaebene unterschiedlichste Motivationstheorien, Bedürfnistheorien gut zusammenfasst. Ob nun Maslow'sche Bedürfnispyramiden, deutsche Ideen über die Bedeutung von über ich, es und ich oder andere bedürfnistheoretische Fundierungen doch eine Basis geben kann, die eine wissenschaftliche Begründung hat, die auch eine gewisse Universalität beanspruchen darf, gewissermaßen fast eine anthropologische Konstante, dass Menschen und dass wir sinnvoll darüber reden können, Menschen motiviert, indem man fragt, was selbstwertdienlich, was beziehungsdienlich, was dient der Orientierung und was dient der Freude. Vier Dimensionen hat, aus denen sich dann das, was wir heute Gemeinwohldimension nennen, konstruieren lässt. Insofern eine deutliche Anbindung an menschliche Bedürfnisse auf unterschiedlichsten Niveaus ist bei 18-Jährigen anders als bei 80-Jährigen. Damit hat man eine Perspektive, die Psychologie und Soziologie verbindet. Und in der Tradition haben wir diese Diskussion dann im Gemeinwohlatlas sozusagen auf Unternehmen bezogen und gefragt, wie wird etwa Swatch oder AWB oder auch wenn andere Institutionen in der Schweiz Fußballclubs etwa bewertet, um diese Bürgersicht einzubeziehen. Insofern ist der Gemeinwohl etwas Emanzipatorisches. Und es gibt, glaube ich, auch den guten Grund, warum es in der Schweiz zuerst getestet entwickelt wurde, weil das sehr nahe liegt an der Schweizer Mentalität, die Leute direkt zu fragen. Der Gemeinwohlatlas ist eine direkt demokratische Unternehmensbewertung. Jetzt ist auch in Deutschland angewendet worden. Es gibt mehrere Ausgaben. Mittlerweile sind es über 70.000 Personen, die in den Untersuchungen eingebunden waren über die Jahre. Firmen in der Schweiz allein, das wird hoffentlich fortgesetzt. Eben Person und Umwelt, Psychologie und Soziologie bezogen auf Unternehmensbewertung zu verknüpfen. Das war so der Gedanke, warum uns diese eine Theorie so am attraktivsten erschien, gegenüber anderen vorzugehalten hat.
Also für mich passt es auch, weil ich bin heute auch bei den Bedürfnissen angelangt und eben auch, aber auch gemerkt, oder? Dass, und das ist auch das, was, wenn ich mit UnternehmerInnen spreche, das klingt sofort an. Weil Wirtschaft, oder? Braucht keine Neudeutung als Gemeinwohlökonomie, weil Ökonomie per Definition orientiert sich an Bedürfnissen und versucht für eine ganz spezifische Gruppe, na, jetzt kommt der Marketeer in mir wieder hoch, Antworten zu finden, die man sogar noch mit einem Preisschild versehen irgendwie liefern, weitergeben kann, eine Beziehung aufbauen kann. So, und darum ist diese Bedürfnisorientierung, finde ich, eben so spannend, oder? Und das holt es eben auch raus aus dieser Ecke, wo man dann versucht, mit Werten, auch wieder dann, oder? Mit Werten kollektiv dann, oder? Dann rutscht man schnell ins Kollektiv. Wir, unsere Werte, ja, aber was ist dein Wert? Was ist dein Bedürfnis? Und mit Bedürfnis komme ich da besser raus, oder? Weil ja, ich habe einfach die Bedürfnisse in mir am Schluss am nächsten. Und es ist einfach an mir auch, oder meine Verantwortung auch, eine Antwort zu finden auf mein Bedürfnis. Und das ist dann auch ein Austausch mit anderen Menschen. Und so für mich heute entsteht dieses Gemeinwohl. Und wenn ich dann eben dieses Flourishing in Community oder hier einwebe, dann finde ich spannend, eben das Community und die Commons, jetzt ist das auch wieder eine andere Geschichte, ich weiß, aber ich finde es spannend, oder? Community, Commons, und dann hast du ja vom Menschenverstand geredet, und dann komme ich jetzt hier mit einem Satz, vielleicht kennst du den, was sicher kennst du den, Common Sense is not that common. und dann sind wir wieder bei dieser Kollektiv und Subjektiv, oder?
Ja.
Ist das am Schluss auch das, was für dich auch die Herausforderung der heutigen Zeit so ein bisschen zusammenfasst, dieses Verhandeln von Ich und Wir? Auf das bist du schon mal darauf eingegangen, oder?
Auf alle Fälle. Ja, auch nach dem, was du am Anfang gesagt hast, Bedürfnisbegriff ansetzen. Mhm. Auch in Diskussionen, welches Konstrukt nimmt man Motivation, Bedürfnis, Einstellung. Das klingt für Außenstehende wie akademisches Begriffskneten und Übungen für Philistertum. Aber für uns war das schon wichtig, an welche Tradition hängen wir uns an, weil Bedürfnisse sehr stark den Subjektcharakter betonen. Das heißt ja nicht, dass jedes Bedürfnis ganz subjektiv ist. In unserer Subjektivität lebt ja auch viel Kollektives, Erziehung, Familie, kultureller Hintergrund. Wenn wir das Wort Ich sagen, steckt ja so viel dahinter an Lebensgeschichte, Familiengeschichte, dass in jedem Ich auch schon ein Wir eingeschlossen ist, dass ich dann eben artikulieren muss. Und der Bedürfnisbegriff ist auch ein Appell an den Einzelnen, wie du sagst, auch Antworten zu finden, für sich zu finden und im besten Fall subsidiär in Freiheit. Mhm. Liberal, ein Wort, was heute gar nicht so gut gängig zu sein scheint, aber es bleibt wichtig, die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit aller. Diese Spannung, das ist unser großes Thema, dass die Freiheit des Einzelnen die Freiheit aller voraussetzt, aber die Freiheit aller eben auch die Freiheit des Einzelnen im Gebrauch, im verantwortlichen Gebrauch wiederum voraussetzt. Und da hat sich was verschoben, da haben wir Krisenphänomene, da gibt es Konflikte und da ist, glaube ich, das Gemeinwohldenken produktiv, um neben anderen Ansätzen Antworten oder Fragerichtungen zu formulieren und einen Bedürfnisbegriff, um das auch zuzuspitzen, könnte man auch formulieren, Gemeinwohl ist soziale Bedürfniserfüllung. Bedürfniserfüllung von Individuen im sozialen Kontext. Das löst alle möglichen Diskurse aus, hinten raus. Aber zu sagen, es ist kein Selbstzweck und es ist auch nicht einfach, wenn sich Unternehmen um Gemeinwohl bemühen, Reputation und nicht allein Arbeitgeberattraktivität, sondern es ist ein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wenn wir sehen, welche Auswirkungen der Gemeinwohlatlas in dieser Denkweise auf Unternehmen hatte oder hat, beispielsweise, wenn ich die Reka anschaue, was daraus gemacht hat, bei der Reka im strategischen Denken oder auch bei der Speedtex, wie es besprochen wird, die guten Platzierungen im Gemeinwohl, also so könnte ich die Unternehmen durchgehen, die auch mit den Daten arbeiten, tatsächlich, die der Gemeinwohlatlas generiert hat. Und man kann gute Wissenschaft machen, aber wenn sie keiner wahrnimmt, wenn niemand damit arbeitet, bleibt sie eben Elfenbeinturm. Und das war uns sehr wichtig, da auch nach Möglichkeiten zu suchen, dass anschlussfähig ist, auch an Diskussionen, ob eine strategische, ob eine Personaldiskussion, Produktentwicklung in der Wirtschaft, um damit eben die Gemeinwohldenkweise in der Wirtschaft wieder beliebter zu machen, zum eigenen Vorteil meinetwegen, um auch zu versuchen, die kapitalistische Produktionsweise und das Gemeinwohl ins Gespräch zu bringen und Konflikte auch zu benennen, wo sie auftauchen. Und das leistet aus meiner Sicht kaum ein anderer Begriff. Kaum ein anderer Begriff, auch wenn selbst je nach Generation das Gemeinwohl von dem einen verstaubt erscheint, sehr sperriger Begriff und erst gefüllt werden muss, merken wir in unseren Untersuchungen, dass mit zunehmendem Lebensalter das Gemeinwohldenken eine große Rolle spielt. Das sehen wir in Deutschland, in der Schweiz durch und durch. Das hat vielleicht auch was mit Entwicklung der Person als Persönlichkeit zu tun. Und da gibt es eine Reihe von Unterschieden zwischen Regionen, dass es diesseits und jenseits des Röstigrabens andere Einstellungen zum Gemeinwohl gibt, eher etatistischer auf der einen und etwas weniger etatistisch auf der anderen Seite. Das können wir alles zeigen und das sind wertvolle Daten, mit denen Unternehmen auch arbeiten können.
Mhm. Ich möchte hier, oder von dieser, das ist ja das, was möglich ist, oder? Dass man es eben auf einer Makroebene, auf einer wirklich großen gesellschaftlichen Dimension erklärbar wird, so diskutierbar, besprechbar wird. Auf der anderen Seite finde ich es sehr spannend, eben auch zu sagen, im Kleinen, im Lokalen, oder? Zu sagen, das, was uns eben gemein ist, ist eben auch das, was besprechbar wird. Und das wird dann eben auch im Lokalen dann nicht nur einfach, oder? Aber eben genau deshalb brauchen wir ja Diskursformate. Und da hast du ja auch in Leipzig, wenn ich mich richtig besinne, mal ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es ein Experiment geblieben ist oder ob es weiterlebt. Runde Tisch zum Gemeinwohl heißt es, oder?
Heißt Runder Tisch zum Gemeinwohl. Mittlerweile sind fast 50 Institutionen dabei, von Kirche bis Zoo, von Unternehmen bis Hochschule.
Oh, cool.
Parteien sind ausgeschlossen. Es gibt keine Partei, aber alle anderen Akteure, Wirtschaft, Verwaltung, NGOs sind dabei und im Moment, in wenigen Monaten hoffentlich, können wir das dann auch tatsächlich ins Leben rufen, sind wir dabei, ein Gemeinwohlparlament zu gründen.
Oh, wow, cool.
Bei dem neben dem Stadtrat gewissermaßen eine Runde entsteht, bei der Projekte gefördert werden nach parlamentarischer Debatte, die vorher über Mitteleinwerbung auch finanzierbar geworden sind, die jeweils dem Gemeinwohl besonders zuträglich sind. Im ersten Jahr haben wir uns das Thema Generationen vorgenommen und hoffen auf der einen Seite über Crowdsourcing, über Mittelzufluss, um diese Mittel dann mit den Parlamentariern in einer Sitzung gemeinsam den Projekten, die sie beworben haben, zuzusprechen.
Darf ich da mal kurz nachfragen? Weil wir haben hier in der Schweiz haben wir so eine, auch aus dieser, ich sag mal, postmodernen Bubble raus, so eine Tendenz in die Partizipation weiterentwickeln über ein Wahlverfahren, so ein Funnel-Wahlverfahren. Dann so die Leute, die in der Partizipation mitmachen, sind ja quasi repräsentativ oder gewählt für ein Thema. Und dann werden so Ernährung wird dann diskutiert oder von diesen Gewählten oder die dann übrig bleiben. Aber das, was du jetzt mir gesagt hast, unterscheidet sich ja doch erheblich davon. In deinen Worten, in deiner Beobachtung, wie würdest du das unterscheiden?
Das ist schon ein anderer Ansatz. Bei uns wird man Mitglied, indem man pro Monat 5 Euro, also im Jahr 60 Euro, in das Gemeinwohlparlament gibt. Man kann es auch mit Patenschaften weitergeben an Jugendliche oder kann auch durch Mitgliedschaften schenken. Man kann auch 6.000 Euro ins Parlament geben. Wichtig ist nur, jeder hat nur eine Stimme. Das heißt, wir freuen uns natürlich über größere Zuwendungen, aber Gemeinwohl kann man in dem Sinne auch nicht kaufen. One man, one vote, das ist die partizipatorische Idee dahinter.
Also eine Genossenschaft, oder? Im weitesten Sinne. Also das hat, von das der hat, Grundidee her, von der ich sag mal, juristischen Seite her.
Unbedingt, das hat da Anknüpfungspunkte. Und die Idee der Genossenschaft im 19. Jahrhundert kam ja auch aus der Region. Delitzsch war ja unser Reifeisen gewissermaßen in der Region, parallel zur Entwicklung in Österreich, Schulze-Delitzsch. Und diese Idee, dort mitzumachen, heißt eben, Projekte zu unterstützen, zu finanzieren. Aber dahinter liegt darunter der Gedanke, den Bürgersinn zu stärken, um das, was wir auch in unseren Untersuchungen sehen, dass auf die Frage, ich kann durch mein Verhalten einen Einfluss auf das Gemeinwohl nehmen, in meiner Region, auch in Leipzig über 90% auf einer 6er-Skala mindestens bei 4 Antworten, also 4, 5 oder 6, stimme eher zu, stimme ganz zu. Und die Selbstwirksamkeitserwartung, die ich kann etwas bewegen, ich will etwas bewegen, wollen wir mit diesem Angebot unterstützen und dann eine Form zu finden, die sicher weit davon entfernt ist, wie direktdemokratische Elemente in der Schweiz gelebt werden können. Aber auch da, jeder Kontext muss seine eigene Form der Partizipation entwickeln. Und für uns in Leipzig mit einer starken Tradition der Kaufleute, deshalb auch die Handelshochschulgründung in Leipzig parallel zu St. Gallen, unserer Schwester in der Schweiz, beide 1898 gegründet, beruht eben auf einem Verständnis, dass man das Leben selbst in die Hand nehmen soll, dass die Wirtschaft eine Verantwortung hat. Und nicht umsonst war auch Leipzig eine der wichtigen Städte, als es 1989, 90 darum ging, die friedliche Revolution, wie wir es heute geschichtlich ja nennen dürfen, mit auf den Weg zu bringen und diesen Bürgersinn wieder zu stärken. Dafür soll das Gemeinwohlparlament einen Beitrag leisten. Anders als du es jetzt beschrieben hast, wie das Verfahren in der Schweiz läuft. Das probieren wir aus, gucken, wie weit wir kommen.
Also ich sage, das ist eine Bewegung. Ich sage, also mir gefällt das, was du sagst, natürlich ist näher bei mir, als zu sagen, ich mache zu einem Thema einen Mitwirkungsprozess und suche die Leute, oder, die da mitmachen, über ein Funnel-Verfahren, ein Wahlverfahren. Mhm. Ja, das ist ein Versuch, Demokratie thematisch irgendwie zu erzeugen. Oder? Und bei dir ist es wirklich eben auch aus der Idee, dass Gemeinwohl ein bedürfnistheoretisches Konstrukt ist und eben auch mit Machen zu tun hat, oder mit Handeln und mit, hey, ja, ich gebe was und bekomme auch was, ist ein Austausch, oder?
Und beides, es ist ein Geben und Nehmen. Und das hat auch, genau. Hat auch gut gefallen, dass du den Begriff des Machergeistes benutzt, weil der Machergeist ist eben auch das, den wir aktivieren wollen oder auch eine Form geben. Mhm. Und wenn ich sage wir, ist das eine kleine Gruppe von unterschiedlichen Institutionen, an denen die Hochschule teilnimmt, mit meinem Lehrstuhl, aber eben auch Kirchenvertreter. Der Oberbürgermeister ist dabei, also eine große Runde. Und das wird ein Experiment, hoffentlich nicht eine Eintagsfliege in diesem Jahr.
Der also ich kann dir sagen, ich werde diesen Podcast mit unserem Stadtpräsident besprechen. Also das hört für mich sehr stark nach dem an, was wir als Experiment vor 4 Jahren gestartet haben. Mhm. Und dann habe ich es aufgrund von persönlichen Geschichten, habe ich den Verein dazu, haben wir liquidiert. Die Idee lebt aber. Ja. Und, die Idee lebt, oder? Und ich bin, und alles, was bis jetzt entstanden ist, spricht stark dafür, dass wir das hier in unserer Region auch in der einen oder anderen Form machen. Und du, ich, dieses aufgezeichnet, dieses draußen, ist okay. mal schauen. Also ich finde das mega spannend. Ich habe den runden Tisch gesehen und wenn du jetzt sagst, ihr macht ein Parlament, das ist eigentlich genau das, was es braucht lokal. Mhm. Dieses lokale Verhandeln von eben Machergeist, Bürgersinn, ist eine enorme Qualität, die dann eben auch, das bleibt dann nicht theoretisch, sondern es wird eben, wie eingangs besprochen, oder? Es wird dann handhabbar, es wird auch konkret, die Menschen verstehen dann auch, was da in diesem Atlas steht. Aha, das haben die damit gemeint.
Das ist die Idee. Wir haben uns ja einen Gemeinwohlkodex für Leipzig gegeben, in einem sehr partizipativen Prozess. Wir sagen, das bedeutet es für Leipzig in verschiedenen Handlungsfeldern. Das bringt mich nochmal auf den Anfangsgedanken zurück. Gemeinwohl ist ja immer das Verhältnis neu zu durchdenken zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Mhm. Um einerseits kennenzulernen, wie weit kann man eigentlich, was kann man vor Ort machen, wie weit kann man gehen in einem städtischen Kontext? Und dann auch zu erkennen, wo eine Stadtgemeinschaft, eine Kommune von überstädtischen, überregionalen Trends abhängt und wir gar nicht einfach vor Ort Dinge ändern können. Nur die Handlungsspielräume auszuloten, heißt eben auch, das Gemeinwohl da zu suchen, wo es stattfindet, in den Quartieren, in den Beziehungen zwischen Familien und Umfeld, in den Schulen, in den Firmen. Und da wird es sehr konkret und zeigt eben auch, dass der Gemeinwohlbegriff unterschiedlichste Persönlichkeiten, Gruppen zusammenbringt, weil so unterschiedliches Verständnis darüber ist, was Gemeinwohl bedeuten darf, gibt es, das hatte ich am Anfang mit dem Wort Sehnsucht beschrieben, den Wunsch, das Bedürfnis, das besprechbar zu machen, was uns verbindet und nach Lösungen zu suchen, ob nun in so Mobilität geht oder in dem Fall unser Jahresthema ist Generationen, im Sinne von Self-Empowerment und nicht zu warten, bis die große Politik, ob nun in Berlin in dem Fall oder in Brüssel, zu Entscheidungen kommt, sondern das Leben in die Hand zu nehmen. Das ist eben auch Gemeinwohlunternehmertum. Wir haben den Begriff Gemeinwohlunternehmertum benutzt. Und das möchte ich kurz auch erwähnen. Wir haben in den letzten Jahren 1000 Startups angeguckt und zeichnen die aus, die aus Sicht der verschiedenen Gemeinwohldimensionen im Geschäftsmodell Gemeinwohl nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch im Kern drin haben. Denn das darf man nie vergessen, Gemeinwohl ist eben nicht Moral allein. Gemeinwohl ist auch Freude und Spaß. Gemeinwohl ist auch Beziehung und auch für Unternehmen eine zukunftsfähige Erfüllung der Kernaufgaben. Das ist wie der Wirtschaft sehr wichtig. Gemeinwohl ist nicht aufgebraucht, sondern schon die Herstellung von Uhren in der Schweiz oder Autos in Deutschland hat eine gesellschaftliche Funktion. Eine gesellschaftliche Funktion, die Gemeinwohl relevant ist. Also ist das nichts, was daneben steht, sondern Gemeinwohl beginnt im Kerngeschäft mit einem Drumherum, aber allein die Produktionsweise, allein die Frage, welche Märkte bedient man, in welchen Formen arbeitet man mit Zulieferern zusammen, ist gemeinwohlrelevant. Und das ist eben nicht etwas, was danach verteilt, wenn man einen Profit gemacht hat, dass man etwas gibt für Charity, sondern beginnt, und das ist die Denkweise, die neue Denkweise oder die alte Denkweise neu aufgesetzt, bei Führungskräften hoffentlich Raum zu greifen, dass das, was sie tun in ihrer Verantwortung, immer auch schon gemeinwohlrelevant ist. Mhm. Auch wenn sie es bisher vielleicht nicht so nennen, auch wenn Sie den Begriff vielleicht gar nicht mögen, das ist gar nicht wichtig, aber zu sehen, aha, man ist da in größeren Kontexten unterwegs, bei aller Ohnmacht, die wir ja auch spüren, zwischen Abhängigkeit und Autonomie, ein Stück mehr Autonomie und mehr Abhängigkeit, beides hochzufahren. Das heißt ja nicht, ich werde immer unabhängiger und das Verhältnis verändert sich. Und es ist eben die lokale Einbettung einer Speedtex, einer Reka, um die Beispiele aufzunehmen, oder auch einer UBS oder auch einer eine Hochschule, wie
man sieht, die haben die ähnlichen Themen, oder? Ich bin auch mit dem globalen Nachhaltigkeitsverantwortlichen immer wieder mal ein bisschen am Schreiben von einem dieser Unternehmen hier. Für mich Autonomie und Abhängigkeit, oder? Das ist auch Machergeist, oder? In beide Richtungen, oder? Das Machen, sagt man ja, ist eher Autonomie und der Geist ist dann ja vielfach ein bisschen abhängig von diesem und jenem und so. Aber eben auch mal das Gegenteil ist wahr, oder? Diesen Satz mal anzuschauen und zu sagen. Ja. Ja, wo ist denn der Geist autonom und wo ist mein Machen abhängig? Kann ja auch sehr befruchtend sein, auch in dieser Diskussion, oder? Was ist gemein und was macht mich wohl dabei? Ich glaube, das ist ein sehr spannender Diskurs. Klar ist jetzt wieder ein bisschen elitär, oder? Aber
ist auch,
ich habe hier, ich mache ja so Kreise mit CEOs, aber auch mit Männern und auch Geschlechter gemischt. Und es geht eigentlich ständig um diese Frage. Und nicht nur elitär, sondern ganz konkret im Leben. Ja. Es geht vielfach darum, auszuhandeln, ja, wo bin ich abhängig und wo bin ich autonom? Im Geiste und in meinem Handeln, oder? Und dafür Räume zu schaffen, ob es ein eben Parlament, ein runder Tisch und so weiter. Ist, glaube ich, enorm wichtig in der heutigen Zeit, dass die Leute wieder konstruktiv diese auch Macht-Ohnmacht-Beziehung oder verhandeln und auch erfahren dürfen. Nee, Ohnmacht ist nicht das Gefühl an sich, kann mich enorm, enorm einziehen, oder? Kann mich enorm lahmlegen. Aber nein, es ist eigentlich eine Dynamik zwischen Macht eben und Ohnmacht, oder? Und habe ich Macht, bin ich autonom unterwegs oder eben nicht?
Und das, ich komme gleich auch nochmal drauf, was das für die einzelnen Lebensphasen bedeutet, weil sich das sehr unterscheidet, auch entwicklungspsychologisch gesprochen. Wir hatten ja am Anfang ein bisschen gespielt, also das Zitat gebracht, das Gemeinwohl heißt, ich bin gemeinwohl für mich wohl dabei. Ich will noch ein anderes Wortspiel in die Runde einbringen. Die deutsche Sprache schenkt uns mit dem Begriff Gemeinwohl schon etwas ganz Besonderes, Wenn man nämlich die ersten beiden Buchstaben von Gemeinwohl wegnimmt, heißt es Meinwohl. Das heißt, im Gemeinwohl ist Meinwohl immer schon enthalten. Das eine existiert nicht ohne das andere. Und beide haben ihre eigene Daseinsberechtigung und sind nicht unabhängig voneinander zu denken. Im Gemeinwohl ist Meinwohl schon enthalten. Auch das kann man sagen, das sind philisterhafte Sprüche und das sind Wortspiele, aber das zeigt eben auch den Grundgedanke, der diese Spannung zum Ausdruck bringt und dementsprechend auch den Punkt auch jetzt machen, Autonomie und Abhängigkeit, wie du es auch nochmal eben formuliert hast, in jedem Lebensalter anders darstellen. Das ist bei einem 16-jährigen Maturanten ist das etwas anderes als bei einem 61-jährigen Fastrentner. Mhm. Und beide haben einen Lebensweg vor sich oder hinter sich, in dem dieses Thema unterschiedlichsten bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl, wo lebt man, welche Freizeit hat man, also bei all diesen, welche politischen Orientierungen folgt man, immer neu, auch vielleicht verändert und durch Krisen wachsen lässt. Und da möchte ich diesen Gedanken beliebt machen, dass wenn wir es geschafft haben, als junge Erwachsene uns einigermaßen eingefunden zu haben, die Regeln und Normen der Gesellschaft kennen, ob im Straßenverkehr bis hin zum, was ist eine Straftat, was ist rechtlich ist, auch normiert, welche Regeln gelten in unserer Zivilisation. Und dass wir es mal geschafft haben, entdecken wir vielleicht in unserem Leben, weil da gibt es Dinge, da komme ich in Spannungsfelder, die lassen sich mit den typischen, ich halte mich an Regeln nicht lösen, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Man macht sich angreifbarer, man wird aber vielleicht auch autonomer, bevor man dann wieder später entdeckt, dass die eigene Sicht, so wichtig sie einem ist, auch nur wiederum eine ist, einem großen Konzert von Vielstimmigkeit. Das zu akzeptieren, dass man sich einerseits löst aus der Gruppe und wieder integriert, ist ein permanenter Kampf, vielleicht auch ein Lebenskampf, der uns aber auch Energie gibt, beziehungsweise wenn wir ihn nicht mehr kämpfen, wenn wir uns nicht mehr als unfertig erleben, dann ist etwas nicht stimmig. Also Führungskräfte, die sagen, ich bin fertig, ich bin jetzt da, wo ich hin wollte, sind insofern vielleicht zu beglückwünschen, dass sie geschafft haben, was sie schaffen wollten. Aber sie wissen vielleicht noch nicht, dass der nächste Schritt, die nächste Krise um die Ecke lauert und sie besser daran täten, permanent auch in dem Reflexionsmodus zu bleiben, sich zurückzunehmen, Rituale zu schaffen, bei denen sie, durch die sie immer wieder diese Fragen an sich rankommen lassen, sich zu eigen machen, ohne umzufallen. Und das ist in unserer Zeit besonders schwierig geworden bei so vielen Krisenerscheinungen, ohne den Krisenbegriff zu überdehnen. Aber kann heute niemand durchs Leben gehen, schon gar nicht als Führungskraft, der sagt, ist doch alles okay. Mhm. Das sogar zuspitzen, wir in diesem Spruch, if you're not confused, you're out of touch. Wer keine Verwirrung erlebt in unseren Zeiten, ist losgelöst von der Realität, die doch von so viel Spannung gekennzeichnet ist, ob nun kriegerische Auseinandersetzungen, ob nun Klimakatastrophen, ob durch die rasante Vorwärtsentwicklung der künstlichen Intelligenz in unser Leben doch neue Formen auch wieder Autonomie und Abhängigkeit mit sich bringt, die sich gut diskutieren lassen, was ist gut für mich, was ist gut für die Familie, was ist gut für das Gemeinwohl. Und damit wird eine Ebene eingezogen im Gemeinwohldenken, die eben hoffentlich mit gesundem Menschenverstand dann wieder erlaubt, die verschiedenen Kräfte nicht in Einklang zu bringen, aber zumindest einen Weg zu finden, wie der nächste Schritt aussehen könnte.
Und ich möchte hier kurz reingrätschen, weil du hast etwas Schönes gesagt, eben mit diesem Gemeinwohl und Meinwohl ist ja drin, oder? Und man kann ja dann sagen, eben, ja, das ist jetzt irgendwie gesucht oder was auch immer. Und dann kam mir dieses Bild, man kann sagen, es ist ein Zufall, aber eben auch da, es fällt einem zu. Mhm. Wenn, oder? Ist genau das Gleiche mit diesem Zitat, das du brauchst, oder? Gemeinwohl ist, wenn ich gemein bin und mich wohl dabei fühle. Ja, es fällt einem, die zweite Deutung fällt einem zu, wenn ich bereit bin. Oder? Ja. Und ja, so ist es mit Gemeinwohl und Meinwohl ja auch. Oder? Also ich sehe es oder ich sehe es nicht. Und da kommt für mich dann das andere, was ich gesehen habe, gehört, also was ich beim Zuhören, war diese, doch jetzt seit 1,5 Jahren mache ich es regelmäßig mit 6 CEOs, Runden am Abend, mhm, Reflexionsrunden, wo ich so ein bisschen etwas für den Kopf reinbringe und dann sollen sie reden. Oder? Und ich habe dann, ich mache auch teilweise beim Check-in dann auch so, spiele ich irgendeinen Song ab oder so, um auch so ein bisschen die andere Ebene, nicht den Kopf anzusprechen. Und dann habe ich eben auch dieses, von wegen Zufälle bin ich offen, oder? Beim letzten Kreis war dann, habe ich beim Check-in von, kann man sagen, ja, ist ein bisschen ein älterer Song, aber ich habe ihn bewusst gewählt, von The Killers, My Own Soul's Warning. Und dann hat auch einer, hat dann mehr als einer hat angesprochen und gesagt, genau. Und dann kam in der Diskussion, in der Reflexion, kam, ich sollte vielleicht wieder mehr mal ein bisschen Pause machen, zuhören, was bei mir läuft, oder? Diese Reflexionsebene, die du gesagt hast, einweben, um zu hören, warum ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr nicht schlafen konnte. Und dass es nicht einfach nur im Außen ist, ah, da ist dieser Konflikt, der mich irgendwie beschäftigt, sondern ja, was ist denn da in mir drin, oder? In diesem Mein Wohl, was ist da noch drin? Verwickelt, verwoben irgendwie, das in meiner Verantwortung liegt und dann eben nicht raus, zu schnell rausgehen ins Außen und sage, ja, das Gemeinwohl wird es schon irgendwie richten, oder? Sondern eben, wo ist mein Wohl und wo ist mein Anteil im Ganzen? Und diese beiden Sachen sind ja, und darum finde ich das wunderbar, dass du das eingefädelt hast mit diesem Gemeinwohl und mein Wohl. Ja, das ist ein und dasselbe.
Eben, das was das ein und dasselbe, ich habe es so schnell gesagt, eben kannst du aber erst als Person ab einer bestimmten Entwicklungsphase in deinem eigenen Leben zusammendenken, wo der Widerspruch, der Konflikt zwischen Gemeinwohl und Eigenwohl gar nicht mehr existiert, beziehungsweise sich als ein vermeintlicher Konflikt darstellt. Allein an dem Satz kann ich viele Diskussionen führen, die sagen, das stimmt doch nicht, du bringst das in eins, was gar nicht eins sein kann. Das ist kein vermeintlicher Konflikt, es ist ein eigentlicher Konflikt. Ich denke, der Konflikt lässt sich konstruieren, aber lässt sich auch aufheben. Und beide Positionen haben recht, je nachdem, wo eine Person für sich steht, kann sie es aufheben für sich innerlich oder lebt sie in der Spannung, wo es ihr nicht aufhebbar erscheint. Ganz generell würde ich formulieren, in dieser Akzeptanz, dass andere Meinungen auch richtig sein können, dass nichts einfach wahr und einfach falsch ist, sondern einfach ist es interessant, im besten Fall, stehen lassen können, ohne haltungslos zu werden. Das ist die Kunst, finde ich. Und dann ist eben der Widerspruch zwischen Eigen- und Gemeinwohl gar nicht mehr einer, der so nach vorn drückt, sondern eher, wir sind miteinander verbunden, ob nun durch natürliche Ereignisse, ob nun durch ein Rechtssystem. Wir haben so viele Verbindungen miteinander. Und die wieder zu stärken, heißt eben, über diesen Konflikt hinwegzugehen, ohne ihn, und das wird mir manchmal vorgeworfen, einzuebnen. Nach dem Motto, wäre es nicht besser, die Konflikte deutlicher zu benennen zwischen Arm und Reich, links und rechts, oben und unten, hinten und vorn. Das ist nicht mein Gemeinwohldenken. Mein Gemeinwohldenken ist, jenseits dieser Kategorien nach Verbindungen zu suchen und die gegenseitigen Abhängigkeiten und daraus erwachsenen Autonomiepotenziale zu finden und leben und leben lassen, klingt sehr platt, aber auch zu akzeptieren, dass in anderen Kulturen andere Vorstellungen von Gemeinwohl herrschen, die wir als Demokraten bis zur Schmerzgrenze zu akzeptieren haben oder erst urteilen sollten, wenn wir das System von innen kennen und nicht mit großer westlicher Selbstüberheblichkeit, wir sehen ja gerade, wie diese bröckelt, uns anheischig machen oder in der Position begeben und aus dem Lehnstuhl heraus Urteile fällen über andere Systeme auf dieser Welt. Das ist.
Ich finde das mega, oder? Dass diese Feststellung, dass wenn wir diese Gegensätze, oder, ins Maximum dehnen, oder, dann bekommen wir auch am Ende das, was wir heute sehen. Oder wenn ich zwischen Arm und Reich und diese Diskrepanz, diese Schere maximal dehne, medial, in der Diskurs und so weiter, dann werden auch die Konfliktherde maximal gedehnt. Also die Gräben dazwischen werden größer. Und das Vermitteln oder das Verstehen, das Einanderverstehen wird immer schwieriger. Also ich habe letztes habe ich so für mich so ein Bild gezeichnet, dieser, also bei Stadt und Land bei mir, oder? Ist ein Graben, oder, der eigentlich gar nicht, eigentlich im Ursprung nicht existiert. Nur wenn die Leute immer weiter auseinandergehen und dann irgendwann ist ein Meer dazwischen, ja, dann sieht der eine das andere Ufer nicht mehr. Und das ist für mich so ein Bild, das sehr schön ist, oder? Ich muss, vor allem Führungskräfte sollten und auch PolitikerInnen, oder, sollten gewahr sein und achtsam, oder gewahr sein, nach innen und auch nach außen achtsam, genau mit dieser Dynamik umgehen und sich klar werden, wo trage ich etwas bei, dass diese beiden Ufer sich voneinander wegbewegen oder aufeinander zu. Weil außer, oder ich habe eine Weltsicht, wie diese Person, die im Moment im Weißen Haus ist, oder so nach dem Motto, ich bin das Segelschiff und ich verbinde das schon ich, oder? Dann vielleicht kann ich dabei bleiben, das ist egal, wie weit die Ufer auseinander sind, ich kriege das zusammen. Über das müssen wir jetzt nicht weiter grad reden, dass das ein gewisse Konflikte nach sich zieht. Und darum finde ich eben auch spannend, aus dieser Perspektive betrachtet, oder zu sagen, hey, wenn wir eben so Gemeinwohlparlamente regional, lokal haben, dass dann genau dieses Auseinanderdriften von Ufern und so weiter, oder dann nicht, oder dass wir hier dann wahrscheinlich irgendwo in eine Richtung von einem Dead End irgendwo reinfahren, oder wir kommen da nicht mehr raus, oder wir müssen wieder zurück an den Ursprung und sagen, eben Parlamente schaffen, Diskurs schaffen und einer, der bei den Bedürfnissen beginnt und nicht bei meinen Werten oder Purpose oder was auch immer, oder so Konstrukte, die dann wieder neue Gräben auftun können, nicht müssen, aber können.
Und da ist eben unser Angebot mit den Bedürfnisstrukturen, die wissenschaftlich begründet sind, zu sagen, das ist ein Sprachspiel, das ist eine Grundlage, darüber kann man sich ins Benehmen setzen, unabhängig davon, wie die Bedürfnisse ausgespielt, gelebt, verankert, kulturell normiert sind, zu unterstellen, wie eine anthropologische Basis. Menschen streben nach Selbstwert, wollen in Würde und Respekt leben, also eine moralisch-ethische, möchte aber auch in guten Beziehungen leben, eine soziale, aber eben auch Spaß haben, eine hedonistische, ästhetische Beziehung und eben eine Orientierung und Kontrolle, fast eine instrumentelle. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich keine Maske trage, um die Corona-Zeit zu erinnern. Oder ich möchte wissen, was die Impfung mit mir macht. Und wenn diese Bedürfnisse frustriert werden, weil man sich nicht orientiert fühlt, ich erinnere an die Impfdiskussion, weil man sich vielleicht nicht ernst genommen fühlt und respektiert, dann werden Menschen unruhig, nervös, aggressiv, wütend oder sogar krank. Wenn man das außer Acht lässt, dann verliert man die Bevölkerung, verliert vielleicht auch Wahlen und öffnet Türen und Toren für andere Formen der Beeinflussung der Regierten durch die Regierung. Und da haben Unternehmen, ob sie wollen oder nicht, auch eine Funktion, eine gesellschaftliche Funktion, die wir immer sehr stark gemacht haben in St. Gallen mit den Arbeiten im Werk von Peter Drucker, dem großen Vordenker dieser Idee. Unternehmen haben eine gesellschaftliche Funktion. Und wie sie die erfüllen, wie sie die auch leisten, hängt sehr stark ab von dem, wie sie wahrgenommen werden. Das ist auch der Gemeinwohl-Atlas. Und diese Rückführung auf Bedürfnisse, auf den menschlichen Faktor meinetwegen, ist auch der Versuch, neue Dialogformen zu schaffen, zu bringen. Und das ist vielleicht aber auch die Gefahr des Ganzen, dass man, wenn man das Wort Gemeinwohl benutzt, auch Sehnsüchte weckt, was Romantisches, davor warnen muss, weil es eben ein ständig offener Prozess ist. Also insofern auch schmerzhaft bleibt, als dass es kein Verfallsdatum gibt, es ist eine wiederkehrende Aufgabe, bei der man für einen Moment sagt, so könnte es gehen, im nächsten Moment weitergehen muss. Aber ohne diese Sehnsucht, die muss nicht Gott heißen, die kann Gemeinwohl, säkular ausdifferenziert werden, doch einen Weg finden kann, um sich dem zu stellen, ohne eben, das meine ich mit Gefahr, falschen Versprechungen nachzulaufen. Ich möchte auch einen Punkt unterscheiden, wie unterscheiden sich populistische und Gemeinwohlargumente. Es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede. Beide zielen darauf, am Menschen, vielleicht an der Bevölkerung, beim Einzelnen anzusetzen und das ernst zu nehmen. Während allerdings Populismus anti-elitäre, anti-elitistische Momente hat, sagen wir im Gemeinwohldenken, es braucht beides, es braucht die Elite und die Bevölkerung. Man darf das auch nicht trennen, da keine Gräben aufbauen, wo sie vielleicht nicht nicht produktiv sind, ohne Konflikte zu verschweigen. Und das andere ist, während die Populisten etwas versprechen, was man tun kann, um dass es dann tatsächlich besser wird, nach dem Motto, sie schließen, sagen, wenn wir uns auf die Schweiz konzentrieren, unsere Interessen wahrnehmen oder in Deutschland auf nationale, nationalistische Argumente vielleicht eingeht, behauptet man was, was man nicht beweisen kann. Und das ist dann Populismus. Während Gemeinwohldenken sagt, lass uns daran arbeiten, ist ein ständiger Prozess und damit öffnet und immer wieder Diskurs offen bleibt, während eben Populismus schließt den Diskurs und sagt, so ist es, das ist die richtige Moral, die Gruppe rein, die Gruppe raus in unser Land, beispielsweise einen Migrationsdiskurs anzutippen, sagt der Gemeinwohlansatz, wir müssen immer wieder neu verhandeln und da gibt es auch keine einfachen Lösungen. Und das ist mir sehr wichtig, weil wir auch diesen Spruch im Englischen dann sagen, public value is what the public values. Natürlich ist es das, aber es heißt eben nicht, dass man dann als Führungskraft, als Politiker Versprechungen machen darf, von denen man eigentlich weiß, dass sie nicht funktionieren oder können, beziehungsweise auch keine Mittel hat, die Lösung herbeizuführen. Und das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren mehr berührt. Inwieweit ist die Gemeinwohldebatte populistisch und inwieweit nehmen populistische Argumente Gemeinwohlideen auf? Und das ist kein einfacher Diskurs.
Das ist gar nicht einfach, nein.
Das ist überhaupt nicht einfach, weil beide wollen ja ansetzen bei der Wahrnehmung, beide wollen ansetzen auch am Selbstwertthema, beide wollen ansetzen an guten Beziehungen. Und da grenzen wir uns ab, ohne zu verkennen, dass die psychologischen Mechanismen immer darauf zielen, welche Art von Komplexitätsbewältigung dahinter steht. Es gibt immer Wertprobleme und das Gemeinwohldenken, wie wir es verfolgen, sagt, Komplexitätsbewältigung braucht die Auseinandersetzung, die muss aber offen bleiben, ist ein populistischer Ansatz, einer, der schon weiß, was die richtige Art der Komplexitätsbewältigung ist. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
Also mir ist vorher an einer Stelle, ich habe das in verschiedenen Kontexten schon mal gehört, oder, dass es gibt kein Leben ohne Schmerz, den findet man überall. Und ich glaube, das ist so das, was für mich, oder, weil du hast gesagt, ich muss offen bleiben, oder, dann ist so eine Form von Verpflichtung drin und nicht von Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch die Hauptchallenge, oder, weil ich kann keinem Menschen sagen, du musst offen, also ich habe mich davon verabschiedet, oder? Mhm. Weil es ist ja es braucht diesen Willen, oder? Zu sagen, ich will offen bleiben, ich will, oder? Und vor allem ist das in einer Zeit, darum hast du das, finde ich das auch gut, dass du das jetzt angesprochen hast mit Populismus, oder? In einer Zeit, wo das immer mehr um sich greift, ist natürlich zu sagen, oder? Und man spürt ganz tief, wenn man ehrlich ist, ganz tief den Schmerz, oder? Der das auch ein bisschen auslöst, oder? Egal, wo ich politisch stehe. Weil ich ja per Definition, eben in meinem Wohl, weiß ich, oder, dass einfache Lösungen selten nachhaltig sind. Oder? Selten. Oder vielleicht mal kurze Zeit überstehen, aber dann irgendwann wird es mich irgendwie aus der Kurve hauen. Um da wirklich zu sagen, hey, wir sind eingeladen, im Diskurs zu bleiben, in diesen, eben dafür diese Strukturen von Parlamenten, finde ich wunderbar, oder? Und jetzt am Schluss noch, langsam gegen den Schluss, du hast ja auch ein Führungsmodell in Leipzig ja auch geprägt und auch publiziert dazu. Bevor, das möchte ich nicht mehr in die Tiefe gehen aufgrund der Zeit, aber ich möchte hier versuchen, den Bogen zu schlagen, oder? Mhm. Mit der Einladung an dich zu sagen, ja, was hat das Modell in der Kürze, weil die Kerngrafik ist ja auch kurz. Ja. Das gefällt mir sehr gut daran, oder? Weil es ist eigentlich alles drin, was wir jetzt in dieser Stunde plus minus besprochen haben. Ja, was hat dich dazu verleitet? Und dann vielleicht das Abschlusssatz, oder? Zu sagen, ja, ich muss dieses Thema Führung in diesem Forschungskontext, den du ja hast, oder? Von Public Value oder Gemeinwohl. Ja, warum diese Führung? Warum?
Ja. Also zunächst historisch korrekt, als ich 2015 nach Leipzig kam, gab es schon die Idee, ein Führungsmodell zu entwickeln. Und ich bin dort der Führungsprofessor, habe nach und nach auch zunehmend das Projekt mitgestaltet, auch verantwortlich übernommen. Der Ausgangspunkt stammt von einem Autorenkollektiv. Wir haben es gemeinsam entwickelt. Ich habe dann die Führungstheorie nochmal eingeflochten, aber es sind Leute aus dem Marketing dabei gewesen, aus dem Bereich Entrepreneurship, aus dem Bereich auch der Wirtschaftsethik und aus dem Bereich auch des Reportings, des Controllings als verschiedene Professoren. Das merkt man dem Modell, glaube ich, auch an. Es ist ein Kompromiss unterschiedlicher Gewerke. Es bleibt wichtig, unternehmerisch zu handeln, Verantwortung zu zeigen. Es ist aber auch wichtig, sich auf Effektivität zu konzentrieren, die Sachaufgabe zu lösen und auf einem größeren Ganzen auch wie eine Art Purpose, eine Ausrichtung zu haben, die dem Gemeinwohl dient. Das sind die Spannungsfelder, die wir dort thematisiert haben. Und jetzt ist es fast 10 Jahre alt oder tatsächlich wird es jetzt 10 Jahre alt. Das Modell hat auch eine Weiterentwicklung erfahren. Wir mussten uns in der Krisenzeit, der Corona-Zeit nochmal über das beugen und haben gewissermaßen das noch systemischer versucht. Immer, und das ist mir auch sehr wichtig, ich habe das ja mehrfach auch betont, dass die Handelshochschule in Leipzig und die HSG in St. Gallen im gleichen Jahr gegründet, auch Geschwister im Geiste sind, auch wenn die Entwicklung ganz anders waren, auch von der Größe, von dem gesellschaftlichen System. Und das Leipziger Führungsmodell eine wichtige Ergänzung zum St. Galler Managementmodell ist. Managementmodell St. Gallen, Führungsmodell Leipzig sind beide miteinander kompatibel, haben unterschiedliche Akzente und Schwerpunktsetzungen. Und ich würde jedem empfehlen, sich mit beiden auseinanderzusetzen. Beide entwickeln sich weiter. Das St. Galler ist eher ein halbes Jahrhundert alt. Das Leipziger keine 15 Jahre, aber trotzdem gibt es Aspekte, die du genannt hast, die vielleicht doch attraktiv sind. In der Lehre nutzen wir das, wir haben Instrumente entwickelt, wir haben ein eigenes Coaching-Programm, also setzt es tatsächlich um, dass unsere Absolventen die Hochschule verlassen, das auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst erfahren haben. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der mir, wenn du sagst, wir kommen schon langsam zum Ende, dass das Gespräch wichtig ist, wir sehr betonen, dass die wichtigste Führungsorientierung, die wichtigste Führungsleistung die Selbstführung ist. Wer sich selbst nicht führen kann, kommt mit anderen nicht klar. Diese Redeweise, die sehr bekannt ist, die auch sehr einleuchtend ist, ist immer wieder schwer zu vermitteln, dass so hart es ist und so anstrengend gute Führung auch viel innere Arbeit bedeutet. Selbstregulation, Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen, Emotionen, Werten, um man selbst als Führungsinstrument, sich selbst als Werkzeug besser zu machen, mehr zu sehen, mehr zu hören. Du hast das Thema Zuhören angesprochen. Wer nur mit sich selbst beschäftigt ist, quasi neurotisch, kann anderen nicht zuhören, kann eigene Wirkung nicht abschätzen, entwickelt sich vielleicht auch nicht. Und das ist eine der großen Botschaften des Leipziger Führungsmodells. Führung fängt mit Selbstführung an. Wer selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen. Und die normative Idee dahinter ist gar nicht so sehr eine Selbstermächtigung, sondern Führungsleistung hängt davon ab, wie Dritte das wahrnehmen. Und damit ist auch ein anderer Gedanke angesprochen, den ich zusammenfasse mit der Formulierung, wer beiträgt, führt. Führungskräfte, die ich beitragen, führe nicht, aber beitragen zu können, muss ich nicht Führungskraft sein. Mit anderen Worten, das ist ein Verständnis von Führung, das beim Hausmeister anfängt und beim CEO meinetwegen nicht endet. Jeder, der einen Beitrag leistet und damit Verantwortung übernimmt für sich selbst, für andere und damit für die Zukunft, der führt. Führen heißt beitragen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns. Führen heißt beitragen, führen heißt dienen. Und das zu übersetzen in der Lehre, in der Forschung, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und insofern ist das Leipziger Führungsmodell eine moderne Form vieler Erkenntnisse, die die Führungsforschung schon jeher hatte. Und offen, und es ist uns sehr wichtig, wir haben indische, chinesische Studierende, wir haben Deutsche, das auch über Kulturen hinweg so offen bleibt, dass es eben nicht ein westliches Modell, jetzt kommt wieder was aus dem Westen, jetzt kommt sogar noch aus dem Osten von Deutschland, jetzt kommt sogar aus Leipzig, die Welt beglücken soll. Nein, das ist falsch, sondern es ist ein Denkrahmen, den jeder für sich ausgestalten muss und damit auch eine Offenheit hat, die eben auch zulässt, dass andere Kulturen das für sich anders übersetzen. Und da haben wir so gute Erfahrungen mit Ständen aus Asien, aus Amerika, die das übersetzen für sich und sagen, Moment, das ist für mich sinnvoll, das ist auch gesunder Menschenverstand. Die Dinge versuchen, die nicht zusammenpassen, doch irgendwie nach vorn zu tragen und im Durchwursteln auch eine Linie zu erkennen, den nächsten Schritt tapfer zu gehen. Das ist die Botschaft, wer beiträgt, führt. Wer nicht beiträgt, führt auch nicht.
Ja, und darum, es ist nicht nur an die Leute, eben Führung ist nicht nur der Stadtpräsident, die Stadtpräsidentin, der Gemeindepräsident, die Gemeindepräsidentin oder der CEO, die CEO, sondern es sind all die Personen, die in Führung gehen oder den ersten Schritt wagen. Ja. Und das ist für mich Führung und das bedeutet auch, dass ich mit mir selbst auseinandersetzen oder auch überhaupt bereit bin dazu, oder? Und das ist auch ganz klar meine Geschichte, oder? Und darum auch Machergeist, oder? Ich kann mein Machen nicht hinterfragen, wenn der Geist ausgeklammert ist. Also ich brauche dieses Selbst, diesen Zugang zum Selbst, zu vielleicht auch irgendwann auch, ja, was ist in mir noch verletzt, nicht gesehen und so weiter. All diese Fragen, du hast von innerer Arbeit gesprochen. Und das, ja, das gehört dazu. Und ich finde das wunderbar. Wir haben bei Gemeinwohl begonnen und sind beim Meinwohl oder Selbst gelandet. Ich möchte hier einen Punkt machen. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Timo, für diese Zeit. Und es sind ganz viele schöne Bilder aufgegangen, eben wie St. Gallen und Leipzig zusammenhängen, was, wie das Ganze und wie wir eben alle, glaube alle eingeladen sind, mehr in die Reflexion zu investieren. Und da sind wir auch bei einem anderen Gast, bei Bodo Jansen, den ich, glaube in der vorletzten Folge dabei hatte. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und auf bald wieder.
Dankeschön, Remo, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch lange weitersprechen können, aber ich kann das ja fortsetzen bei Gelegenheit. Vielen, vielen Dank, für mich das Gespräch auch wirklich anregend. Ich möchte noch einen Gedanken zum Schluss sagen. So tief der Konflikt ist, so tief die Krise sich anfühlt, so schmerzhaft sie ist, es gibt ein Morgen, es gibt ein Danach. Und mit diesem Gedanken, den nicht zu vergessen, den möchte ich nochmal ganz besonders betonen, es gibt ein Day After. Das Leben geht weiter. Und das ist für jemanden, der in einer aktiven Krise steckt, vielleicht eine hohle Phrase, aber es ist vielleicht auch ein Haltepunkt, ein Strohhalm, in größten Konflikten den nächsten Tag zu gestalten und vorwärts zu gehen. Und dem Stadtpräsidenten, das sei noch zugerufen, beim Morgens beim Zähneputzen, wenn er in den Spiegel guckt, zu sagen, guten Morgen, Herr Stadtpräsident, sich selbst begrüßt am Morgen.
Genau.
Die auch fragen, oder Sie, what's my contribution? What's my contribution to this world? What do I want to be remembered for? Es geht weiter und wir sollten uns heute schon Gedanken darüber machen, was wir hinterlassen, wenn wir den nächsten Schritt gehen. Und mit diesen, ja, mit diesen fast pathetischen Äußerungen, ja, nochmal danke, Remo, hast mich jetzt dazu angeregt, das nochmal am Ende zu sagen. Sehr wichtig. Vielen Dank.
Danke dir. Wir werden den Diskurs weiterführen. Danke dir.
Was hat bei dir angeklungen? Ich nehme für mich auf jeden Fall das Gemeinwohlparlament mit. Eine wunderbare Sache, um aus den Bedürfnissen der Menschen für eine höhere Sache oder das größere Ganze engagiert zu sein, Entwicklung und im Machen Projekte zu verhandeln. Auch ist es für den Stiftungssektor interessant, weil sie die Prozesse und Auswahl dorthin delegieren, wo es zählt und Wirkung entfacht wird. Wenn das Stiftungen hören, sollen sie sich melden oder in den Shownotes schauen, weil dort viele Links zu finden sind. Und dann findet man dort auch noch eine coole Sache, die Timo Meinert mit seiner Tochter auch im Sinne von Entwicklung realisiert hat. Den Chatbot für einen Diskurs mit Timo und seiner Forschung. Ich werde mit Timo Meinert und eine weitere Episode aufnehmen. Dort werden wir uns bezüglich Relevanz von Gemeinwohl oder Public Value für Management und Führung vertiefter unterhalten. Bevor es soweit ist, werde ich mit Sebastian Klein, dem Gründer von Blinkist, und Narrative über toxische Anteile von Menschen, seine Erfahrungen machen und sein neues Buch reden. Danach wird es eine Episode mit Barbara Küchler geben, die sich seit vielen Jahren mit der Stufenentwicklung von Menschen in Organisationen befasst und ein neues Buch, warum es so nicht weitergehen kann, aufgelegt hat. Danach ist noch eine Episode mit dem CEO eines spannenden Unternehmens geplant. Dazu mehr, wenn es soweit ist. Nun wünsche ich dir eine tolle Zeit und auf bald beim Machergeist Podcast.